Herzlich willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. Gestern feierte der Dirigent Zubin Mehta seinen 80. Geburtstag. Der in Mumbai in Indien geborene Musiker war am 16.09.1975 Gast des RIAS Schulklassengesprächs. Mehta leitete damals das Los Angeles Philharmonic Orchestra, neben vielen anderen Aufgaben, unter anderem in Deutschland. In dem Gespräch geht es um Jugendträume, um Vorbilder, unterschiedliche Orchesterkonzepte sowie die Forderungen, die klassische Musik in den Vereinigten Staaten zu erfüllen hat. Die Fragen stellten Schüler der Erich-Höppner-Oberschule in Berlin-Charlottenburg. Die Gesprächsleitung hatte Rudolf Ossowski.
Lieber Herr Mehta, sehr herzlichen Dank, dass Sie heute hier in der Höppner-Schule auf Einladung des RIAS sich mit Berliner Schülern unterhalten. Ihre Diskussionspartner sind 16 bis 18 Jahre alt. Sie wissen, dass die Herrschaften, die jungen Damen und Herren, in der Philharmonie waren und einer Probe beigewohnt haben. Sie haben sich ein bisschen vorbereitet, haben einiges gelesen, Kritiken von Ihnen, wissen Ihren Lebenslauf und haben sich auch ein paar Fragen überlegt. Wer möchte beginnen, bitte? Wer möchte die erste Frage? Bitte.
Was fasziniert Sie denn so an dem Beruf eines Dirigenten?
Ach, wenn ich das Beruf mit 25 gewählt hätte, hätte ich eine Antwort. Aber da ich bin damit aufgewachsen, kann ich gar nicht sagen, weil ich kenne nichts anderes. Auch in meinem Haus. Mein Vater war Geiger. Er war der Begründer vom Orchester. Und ich habe alle Beethoven-Quartette zu Hause gehört, bevor ich eine Beethoven-Sinfonie auch gehört habe. So dass die Musik ist eigentlich meine ganze Welt.
Gibt es im Bereich des Dirigierens für Sie noch große Vorbilder, nach denen Sie eventuell Ihre Arbeit ausrichten könnten?
Ja, ganz bestimmt. In meiner Studienzeit war es Wilhelm Furtwängler. Zum Beispiel, ohne es erklären zu können, als wirklich Teenager, eine Platte von Furtwängler hat mich viel mehr gesagt als eine Platte von Toscanini, wenn wir von zwei wirklich also Tendenzen sprechen. Das Magnetische, was von einem Dirigenten oder von einer Persönlichkeit auf die Bühne hervorkommt, ist mir von dem Furtwängler viel mehr angesprochen worden.
Noch dazu, bitte.
Ja, wenn man so früh schon mit dem Orchester zu tun hat, dann fallen einem doch bestimmt Dinge auf, die man, wenn man wirklich mal Dirigent wird, unbedingt abstellen oder ändern will. So Jugendträume als Dirigenten. Konnten Sie davon irgendwas verwirklichen in Ihrer Arbeit?
Ganz bestimmt. Weil Sie können sich vorstellen, das Orchester in Bombay war kein Berliner Philharmoniker. Und wir haben zum Beispiel in Indien die Leute, die westliche Musik üben. Das sind meine, also Parsis, das Stamm, was ich gehöre. Dann sind die indische Christen. Und alle unsere Bläser waren von dem Marinen. Band. Nicht? Ja, Walter. Wer spielt Fagott? Nicht Klavier und Geige kann man immer Privatunterricht nehmen, aber die Marinen, die haben eine Band gehabt und das erste Mal zum Beispiel, dass Menuhin gekommen ist zu uns, bei der Probe hat er natürlich alle Bürgerliche bei dem Streicher gesehen und alle Leute in Uniform spielen Klarinette und Oboe und so. War ganz entzückt. Bei uns, auch eine Orchesterprobe, muss man in drei oder vier verschiedene Sprachen halten, weil der Fagottist spricht nur das und der Geiger spricht nur das. Und deswegen, wenn man mit so etwas aufwächst, wird man natürlich viel idealistischer als zum Beispiel ich in Berlin oder in Philadelphia aufgewacht bin. Dann würde ich sagen, gut, ich möchte mit meinem Orchester so wie in Berlin oder in Boston haben. Aber in Bombay habe ich das nur geträumt, dass einmal wird diese Stelle richtig klingen. Also von so weit.
Rückfrage.
Ja, also ich meine auch speziell so im Programm, ob Sie bestimmte Komponisten so sich vorgestellt haben, mehr aufzuführen, um damit vielleicht bestimmtes Publikum wieder hineinzuziehen.
Ja, ja. Damals in Bombay, also das Orchester war nicht einmal fähig, eine Brahms-Sinfonie zu spielen. Also man hat nur Sachen gemacht, die ganz leicht waren. So. und meistens mit Solisten, Begleitungen und so. Ich habe eigentlich die erste Brahms zum ersten Mal in meinem Leben in Wien gehört, mit der Wiener Philharmoniker.
Wie alt waren Sie da?
17.
Ja, bitte.
Herr Meter, Sie sagten vorhin, Sie hätten sich einen gewissen Idealismus in Ihrer Jugend angeschafft. Also haben Sie den eigentlich behalten? Denn ich finde, also ein Dirigent, der eine ähnliche Fülle von Arbeit zu bewältigen hat wie Sie, läuft auch heute Gefahr, also in der Routine unterzugehen.
Ja,
haben Sie überhaupt
stimmt.
noch die Möglichkeit, dem
zu Das stimmt,
zu
man muss sehr aufpassen. Sehr. und besonders in Amerika, muss ich sagen. Weil wir spielen nicht nur in Los Angeles, wo es ein wirklich guter Konzertpublikum ist, aber wir spielen sehr viel in Orte außerhalb Los Angeles. Das muss ich immer mehr und mehr das Orchester sagen, bitte, wenn ihr in den kleinen Städten geht, nicht aufgeben. Wir spielen dann für uns.
Ich glaube, dass bei Ihrem umfangreichen Programm die Familie sehr leidet. Wie bewältigen Sie da die Probleme?
Das ist bei uns alle schwierig. Entweder die Familie wächst mit, aber wie in meinem Fall, ich habe von Anfang an angefangen zu reisen. Es war sehr schwer. Und meine erste Frau hat sehr gelitten darunter. Weil dann, wir haben zwei Kinder gehabt und die konnte nicht reisen. Und dann natürlich, wenn man jung ist und man allein reist, passieren etliche Sachen, wie Sie sich vorstellen können. Und dass die Familie leidet. Und das ist sehr schade, muss sagen. Im Späteren sehr schade.
Aber kann man doch sagen, dass Ihnen der Beruf wichtiger ist als die Familie?
Überhaupt nicht. Zum Beispiel, meine Kinder leben mit meiner ersten Frau in Montreal. Und obwohl Montreal also in meinem Beruf jetzt nicht zählt zu den großen Prestigepunkten, ich gehe jedes Jahr mindestens 2 Monate dort Oper oder Konzert dirigieren, nur dass ich mit meinen Kindern sein kann, zum Beispiel.
Meine Damen und Herren, wollen wir mal einen anderen Komplex, einen zweiten ganz neuen Komplex diskutieren? Alle Dinge, die zur Musik gehören. Bitte sehr.
Ach so, ja. Und zwar vor meiner Frage hören wir ein Stück Musik, und zwar von Edgar Varèse, die Ionisation. Fühlen Sie sich verpflichtet, auf den Druck von Presse und Kritikern solche oder ähnliche Musik zu dirigieren? Oder haben Sie das echte Bedürfnis, zeitgenössische Musik in Ihre Programme aufzunehmen?
Nein, das ist, ich fühle das erstens einmal als Pflicht. Ein junger Musiker muss diese Sachen, das ist eigentlich keine neue Musik, heutige Begriffe. Ich mache nicht übermäßig viel. Aber ich habe eine ganz große Liebe, besonders zu Varèse, Stravinsky und die modernen europäischen Komponisten, die lebendigen auch. Und ich mache ziemlich viel. Ich habe heuer zum zweiten Mal in Amerika das Preis bekommen, dass mein Orchester mehr für die moderne Musik gemacht hat als irgendein anderes amerikanisches Orchester, inklusive New York.
Philharmoniker.
Ja, ja. Also vor 3 Jahren haben wir das auch bekommen. Weil wir haben 4 Uraufführungen gehabt und etliche, also Wiederaufnahmen der modernen amerikanischen und europäischen Komponisten. Ich finde, Varèse besonders ist sehr nachverlässig. Sehr. Es gibt ein anderes Stück, dieser Arcana, was auf dieser Platte
steht auf der anderen Seite, ist ein, nach dem Sacco du Printemps für mich eine der wichtigsten Werke des 20. Jahrhunderts. In dem Stil, jetzt spreche ich nicht von der Neuen Wiener Schule, aber in dem Stil nach Stravinsky, Debussy und so, ist Arcana von Varese wirklich eines der wichtigsten Stücke.
Wollen Sie zurückfragen? Ja. Das heißt also, dass Sie moderne Werke auch dirigieren, wenn Sie nicht dahinter stehen, ja? Also wenn Sie nicht voll damit übereinstimmen.
Manchmal, zum Beispiel, wenn ich ein Werk bestellt habe, muss ich es spielen. Und manchmal, man kann nicht ein Meisterwerk bestellen.
Ja, aber ich meine, liegt da nicht eine Gefahr drin, dass Sie das Stück dann bloß routiniert spielen? Also,
nein, dann habe ich meistens immer den Komponist mit, dass er die Verantwortung für diese Aufführung, nein, das hilft auch sehr viel, weil die heutigen Komponisten, ich meine, bevor auch man das, die Partitur, man fängt an zu studieren, man muss so eine Forschungsarbeit machen, weil jeder schreibt andere Symbole und jeder hat sein eigenes System und so. Man kann nicht einfach hinsetzen und das vom Blatt lesen. Zum Beispiel, vor 2 Monaten habe ich ein Stück gespielt von einem kalifornischen Komponisten, Subotnik. Der hat 9 Geiger gehabt und jede Geige hat einen Kontaktmikrofon. Und jeder Geiger hat Musiker hinter sich. Wenn die Musiker selber gespielt haben, war ein normaler Klang. Wann aber der Geiger mitgespielt hat, haben die Musiker, die hinter ihm gesessen sind, waren in einem Lautsprecher 1/2 Ton höher geklungen. Nicht? Also das heißt, der Geiger hat es irgendwie dirigiert, wann er gespielt hat. Und manchmal, der Komponist ist dann gesessen mit dieser Maschine dort im Publikum und er hat die Gruppe vom links in dem rechten Mikrofon geschickt und so weiter. Und ich habe das Stück nicht gerne gehabt, rein von Stück aus, von Musik, vom Hören aus. Aber es war sehr interessant. Bei der Probe ist das so vergnüglich mit dem Musiker, also das kann sich gar nicht vorstellen, wie die das also seriös aufnehmen. Aber wir haben das gemacht. Es war eine Welturaufführung. Und der Mann ist eigentlich sehr geschickt, er hat das alles so von selber ausgedacht. Aber vielleicht sein nächstes Stück in demselben Stil wird er mehr zu sagen haben. Bis jetzt war das nur Technik.
Sehen Sie sich vielleicht auch ein bisschen als Erzieher des breiten Publikums in Bezug auf das Verständnis der modernen Musik?
Das muss sein auch.
Ich kann mir vorstellen, in Amerika ist gerade die Konkurrenz zur kommerziellen Musik ziemlich stark.
Ja, an der Westküste war die moderne Musik nicht sehr stark, bevor ich kam, weil eben die Dirigenten in Los Angeles vor mir waren, Edward van Beinum und Klemperer und sehr viel Bruno Walter, die haben die moderne Musik nicht so, also mit derartigen...
gefördert.
Ja. Und ich habe zum Beispiel die Stücke von Webern zum ersten Mal in Kalifornien...
Ligeti, Meta?
Ligeti auch, nicht sehr viel, aber... Vom Erziehung aus habe ich nicht gleich angefangen mit No-No und Stockhausen und so. Das wäre nicht auch logisch gewesen. Ich habe angefangen wirklich Webern und Schönberg. Schönberg war bei uns zu Hause. Unsere Musiker in Los Angeles haben Schönberg und Stravinsky wirklich als Hauskomponisten gehabt für sehr viele Jahre. Die kennen sie. So wie die Wiener Philharmoniker Richard Strauss gekannt haben. So haben unsere Musiker Schönberg und, ja. Ja, und Stravinsky sehr gut. Ja. Alles Platten von Stravinsky, wo Columbia Symphony heißt, das ist unser Orchester. Nicht, weil die unser Name nicht benutzen könnten. So. Deswegen war es sehr wichtig. Einem Jahr zum Beispiel habe ich alle symphonischen Werke von Schönberg aufgeführt in Los Angeles.
Bitte schön. Ich habe mal was ganz anderes hier. Ist es nicht so, dass Sie sozusagen schon von Geburt an eine ganz andere Mentalität als die Deutschen haben und trotzdem noch deutsche Musik von Beethoven und so aufführen? Und kann es nicht sein, dass die irgendwie ganz anders jetzt zur Geltung kommen, ganz anders aufgeführt
werden? Moment, Herr Meter, das ist eine sehr interessante Frage. Wer möchte mal darauf antworten, bevor Herr Meter antwortet?
Ja, ich meine, von deinem Lebenslauf her ja wohl, weil er ja von Geburt an eben klassische Musik gehört hat. Aber ich meine, er spricht ja mehr die Mentalität an des Volkes.
Wollen Sie? Ich glaube, es ist schon möglich. Vielleicht ist der Eindruck nicht so ursprünglich, als wenn es ein deutscher Musiker aufführen würde, aber es kommt vielleicht eine etwas analytische Interpretation
rein. Ach, sehr interessanter Aspekt. Herr Meter, bitte.
Ich finde, Nationalismus oder Nationalities haben überhaupt nicht mit der Musik zu tun. Und das ist natürlich zu meinem Gunst, wenn ich das sage. Wir spielen Wiener Walzer mit amerikanischem Orchester vielleicht manchmal mehr wienerisch als die Wiener. Das geht wirklich, das Stilbekenntnis, das nicht, ist nicht nur in der Musik, das ist auch in der Malerei. Sie finden heute, ein Mann von Deutschland ist auch der größte Expert von ägyptische, altägyptische Kunst und so weiter. Mit Musik ist das Stilgefühl natürlich ein bisschen anders. Man kann das nicht nur von Büchern erfahren, so wie in der Architektur oder Kunst und so. Man muss ein wirkliches Gefühl haben. Und Sie haben nicht ganz Unrecht, aber ich fühle auch manchmal, wenn ich eine japanische Geigerin höre, die Brahms-Sonate spielt, und ich als Inder sage, sie hat keine Ahnung von Brahms. Nicht? Aber das ist auch so manchmal. Das ist auch so... auch mit europäischen Leuten, die wenig Beziehung zu einem gewissen Komponisten haben oder zu einem gewissen Stil. Ich habe zum Beispiel so schön Mozart aufgeführt mit einem japanischen Orchester und im gleichen Konzert, das Symphonie Fantastique von Berlioz war eine Katastrophe überhaupt, weil die haben das nicht einfach können. Ja, Mozart haben sie sehr schön, also nicht mit sehr viel Persönlichkeit, aber sehr schön rein und klar und mit guten Bogentechnik und so gespielt. Und es war überaus eine gute Aufführung. Maler zum Beispiel in Frankreich zu machen, ist viel weiter als Indien von mir, in meinem Sinn. Ich habe vor 2 Monaten die zweite Maler gemacht in Paris. Die Pariser, die Musiker, ich habe es gefragt in der Probe, liebt ihr diese Musik oder nicht? Ja, wir lieben es heiß, aber stilistisch war es sehr sehr schlecht, sehr schwer es herauszuholen. Der Blech hat einen anderen Klang, die Holzbläser haben einen anderen Klang, die Streicher haben nicht den Schwung von einem mitteleuropäischen Walzer oder einem Ländler. Dabei in Wien habe ich auch die zweite Maler aufgeführt, vor einer Woche vorher, wo die Musiker das überhaupt nicht gerne gehabt haben, die lieben Maler nicht in Wien. Aber trotzdem haben sie sehr schön gespielt, weil die den Stil kennen.
Weil Sie ja gerade romantische Musik spielen und...
Nein, no, das stimmt nicht.
Naja, aber ich meine hauptsächlich romantische
stimmt
Musik.
Stimmt auch nicht.
Na gut, Sie spielen auch romantische Musik. Und, naja, und gerade die Romantiker haben ja einen großen Wert auf die Nationalität und auf die nationale Eigentümlichkeit gelegt. Gerade das war ja in dieser Stilrichtung eben gerade dieser Aspekt sehr stark vertreten.
Ja, die klassische Musik ist eigentlich vom Stil her viel... korrekter, viel, also da können, Sie kennen eine Symphonie von Mahler zum Beispiel in sehr verschiedene Versionen hören und trotzdem wird Mahler sehr stark herauskommen. Dasselbe wird nicht der Fall mit der G-Moll-Symphonie von Mozart sein. Da ist es stilistisch viel enger und viel, also mit gewissen Regeln. Da können Sie einfach nicht die Geigen diesen Strich oder das Strich oder so. Bei Maler machen sie und das spürt man nicht so derartig. Also von Musiker aus ist der 18. Jahrhundert viel schwerer, viel weiter im Stil.
Da kann es auch darum, deshalb sein, dass man wenig hört, dass sie Barockmusik spielen. Kann es sein, dass das gerade...
Ja, das stimmt. Weil eben mit einem großen amerikanischen Orchester, wo so viele Kammerorchester auch bei uns sind, so wie in Europa, die spezialisieren auf dieses Barock-Repertoire. Und wir spielen ab und zu Suiten von Bach und so und machen alle 2 Jahre Matthäus-Passion. Aber wir machen nicht sehr viel. Auch hier zum Beispiel, wenn Sie einen Programmforscher von der Berliner Philharmonik sehen, werden Sie nicht sehr viel Barock sehen. Weil auch die Musik des 20. Jahrhunderts hat den Platz... Irgendwie eingenommen, ja. Wir spielen auch nicht mehr Ouvertüre. Statt die Ouvertüre kommt ein modernes Stück im Programm. Oder wenn ein modernes Konzert ist, kommt vielleicht ein Barockstück vorher. Ich habe einmal hier einen Händel Concerto Grosso gemacht, weil nachher war Schönberg Klavierkonzert.
Barockmusik muss stilistisch sehr rein sein, Klassik auch. Und Mahler zum Beispiel, da kann man sich also mehr Freiheiten erlauben, nicht? Und kann man das überhaupt so eingrenzen,
weil,
in einem bestimmten Kreis, oder ist das eine persönliche Frage?
Nein, bei Mahler ist es so, er hat ganz genaue Bezeichnungen auch in der Partitur geschrieben, aber die Musik von Mahler ist so persönlich, dass wann er schreibt, eine molto ritenuto oder in sehr breiten Auffassung, das können zwei Leute nicht gleich sich fühlen. Ich habe jetzt zum Beispiel zum ersten Mal die siebente Maler gemacht, was ein ganz großes Stück ist, wirklich. Also von Maler, von Form heraus und es ist kein Gesang und es ist keine Faust drinnen keine Knabenwunderhorn. Es ist eine reine, also formmäßige, also klassische Symphonie. Und da kann man das wirklich ganz genau. Die siebente Maler zum Beispiel würde von Dirigent zu Dirigent nicht so viel ändern, weil es eben klassisch gedacht ist, als die zweite Maler. Oder die achte Maler, um Gottes Willen, nicht?
Oder auch durch das Orchester, auch wie Sie vorhin gesagt haben. Dass Sie jetzt sich auch nach dem Orchesterklang richten müssen.
Nein, ich richte mich nicht nach dem Orchesterklang. Ich versuche immer mit dem Orchester den Klang zu erzielen, was ich mir als Malerklang vorstelle. Was in Amerika und Deutschland viel natürlicher ist als in Italien oder Frankreich.
Bitte, Sie wollten.
Genau, zur Barockmusik haben wir hier was vorbereitet. Und zwar haben wir Play Bach mitgebracht. Da wollen wir ein kurzes Stück zu spielen.
Was ist Play Bach?
Sie werden es gleich hören.
Ach so. Verstehe ich, dann brauche ich nicht mehr.
Ja, Ihre Frage bitte.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand wie Sie, der sich nur der klassischen und orchestralen Musik verschrieben hat, der das nur akzeptieren kann, oder kann man es doch?
Ja, ich kann das akzeptieren, weil die Musik bleibt genauso. Er hat keine Harmonien gewechselt, er hat keinen Rhythmus gewechselt, nicht? Zum Beispiel, es gibt eine Jazz-Version von der G-Moll-Symphonie von Mozart, das nicht so original klingt, nicht wahr? Das ist in Israel ein ganz großer Schlager. Und wenn wir im Krieg für die Soldaten spielen, wir spielen immer den ersten Satz vom G-Moll-Symphonie ohne den Schlagzeug. Und die glauben, dass wir spielen das nicht richtig. Ohne kleine Trommel und Becken und Tamburine und so. Aber ich meine, wann man zu Bach in diesem Weg näher kommt und dann aber auch dasselbe Brandenburgische Konzert im Original hört und es auch gerne hat, dann warum nicht?
Ich glaube aber nicht, dass der Anspruch der Leute, die das hier machen, der ist, an Bach heranzubringen und zu Bach zu erziehen, sondern einfach, dass sie eben den Bach verändern wollen und dass sie eigentlich an Bach selbst gar nicht ranbringen wollen.
Bei der G-Moll-Symphonie ja vielleicht, ja, da kommt immer dieses eine Thema vor, was dauernd drankommt. Aber das ist doch original, das dritte Brandenburgische, nicht? Bitte? Da wird gar nichts verändert.
Ja. Aber trotzdem glaube ich nicht, dass es deren Absicht ist, nur unbedingt zu Bach zu erziehen, sondern die wollen einfach nur sich selbst darstellen, ihre eigenen Techniken zeigen und Bach verändern. Aber sie wollen doch nicht nur, hört mal unsere Musik, die ist jetzt modern, vielleicht kommt er über unsere Musik mal daran, das Original zu hören. Das glaube ich nicht, dass das so ist.
Oder vielleicht zeigen, was man mit so einem Synthesizer machen kann.
Ja. Noch Gedanken dazu?
Ja, das ist wahrscheinlich auch eine kommerzielle Frage. Die wollen die Platte verkaufen und mehr nicht.
Herr Meter, bitte.
Ich wollte auch so etwas Ähnliches sagen. Dass der Mann ist natürlich mit der Technik sehr geschickt. Und seine erste Platte hat sich derartig durchgeschlagen.
Das ein Welterfolg.
Das hat natürlich weitergemacht. Wir sind alle dagegen, dass in Amerika wird das in derselbe Kategorie wie klassische Musik geführt. Also vom
Angebot her, nicht?
Nein, vom Listing, welche Platte sich verkauft.
Ja.
Weil wir sind nicht, die sollen eine eigene Kategorie haben. Die Bach, zum Beispiel diese Sachen, stehen immer Nummer 1 in Amerika als die meistverkaufte klassische Platte. Ja. Nicht? Und wir sind nicht dafür, die sollen eine eigene Kategorie haben, nämlich.
Dazu bitte, meine Damen und Herren. Bitte schon, dazu?
Ja. Aber ich muss sagen, er hat, dieser Herr Carlos, hat durch diese Sache, kommerziell oder nicht, viel mehr Leute haben Bach gehört, überall in der Welt, durch diese Technik. Und dann kommen sie natürlich ins Konzert und es ist nicht zu sagen, dass die das lieber haben. Anders ist, das ist so perfekt. Das ist nicht, also es ist nicht einen unreinen Ton dort, es ist für uns ein bisschen unnatürlich. Wir können nie so gut spielen, so wie diese elektronischen Sachen klingen. Und das ist natürlich schade für uns.
Aber doch, ja, das, Sie haben es eben gesagt, die haben auf die Art und Weise Bach gehört. Ich glaube eben nicht, dass sie Bach gehört haben, sondern sie haben eine Verfälschung von Bach gehört.
Nein, nein, das nur Klang ist falsch. Und der Herr Carlos hat das nicht wirklich angefangen. Stokowski hat es angefangen. Er hat die Bach-Chorelle instrumentiert mit Wagner-Tuben und so. Und er hat eigentlich versucht, als Organist, der Orgelklang im Orchester, und er hat sehr viel für das Orchester gemacht. Das heißt, der Philadelphia Orchester vor 40 Jahren hat schon einen derartigen Klang erzogen durch das Bachsche Spiel. Wir haben immer als Snob gesagt, das ist kein Bach, und das stimmt auch. Der Stokowski Bach war kein Bach, auch im Stil. Er hat sehr viele Freiheit genommen und so. Aber er hat das Orchester in einem Orgelklang so nahe zum Orgel gebracht als nur möglich. Und das war auch eine Zeit lang sehr populär überall, das Stokowski-Arrangements von Bach.
Ich befürchte aber dabei, dass so ein bisschen die Original-Bach-Musik, die Sie spielen und die in Kammermusikserien gespielt wird, dass die der ein bisschen untergeordnet wird. Und das wäre ja auf keinen Fall im Sinne von Bach.
Ja, das ist möglich auch. Aber dass so viele Bach-Spezialisten sind, die das auch spielen, das heißt nicht, dass diese Leute haben die Bach, Original-Bach-Leute außerhalb des Betriebes. Es sind auch Ensembles, zum Beispiel in Köln gibt es ein Ensemble, und in Wien und so, die versuchen wirklich auf alte Instrumente und so. Und ich muss sagen, manchmal, das klingt schrecklich. Weil die alten Instrumente stimmen nicht derartig. Ja, genau. Nicht? Es ist sehr angenehm, manchmal zu hören, wie das eigentlich geklungen hat. Der Casals hat mir vor 3 Jahren gesagt, dass auch in seinem Jugend niemand hat reine Intonation gespielt. Das ist nur eine Sache vom 20. Jahrhundert, dass wir plötzlich rein spielen. Ich glaube nicht, dass, wenn wir hören zum Beispiel, dass die letzten Quartette von Beethoven in seiner Zeit so, also modern geklungen haben. Das haben auch modern geklungen, weil der Geiger hat nicht richtig gespielt.
Nicht so schwer. Ne?
Wenn man heute die letzten Quartette von Beethoven reinspielt, klingt es fast modern. In dem Sinn, dass es so kompliziert mit den 4 Stimmen geschrieben ist. Und stellen Sie vor, dass es unrein gespielt, wie das geklungen hätte. Und die erste Wagner-Sachen, man weiß nicht, wie der Uraufführung von Tristan wirklich mit der Stimmung. Es ist heute sehr schwer, Tristan reinzuspielen. Sehr schwer. Man weiß nicht, wie das geklungen hat. Und auch in der Bachischen Zeit noch ärger vielleicht.
Schaffen Sie aus einem ihm fremden Orchester, also Sie als Gastdirigent, genauso viel Interpretationsfähigkeiten und auch an Klangfülle herauszuholen wie aus dem Los Angeles Orchester?
Nee, das geht nicht. Das ist unmöglich in ein paar Proben. Das ist möglich in Wien und Berlin, weil ich den Klang so liebe. Aber zum Beispiel in Italien oder in Frankreich, auch in England jetzt, ist das sehr schwer. Deswegen mache ich das auch nicht. Ich hasse prinzipiell das Gastdirigieren. Ich habe es nicht gern. Ich mache auch weniger Gastdirigieren als alle meine Kollegen. Ich gehe einmal im Jahr nach Berlin, einmal im Jahr nach Wien. Das ist meine ständig. Was ich jedes Jahr mache, ist Wien und Berlin, weil ich auch diese Orchester kenne.
Eine recht heikle Frage hier in Berlin, aber wenn Sie ein Angebot bekommen würden als Chefdirigent in Wien oder hier in Berlin, als Nachfolger Karajans oder eben in Wien, wie wäre jetzt zurzeit Ihre Stimmung dazu?
Das geht darauf an. Also, ich weiß nicht jetzt. Das habe ich nie davon etwas gedacht. Es würde natürlich, die Einladung würde eine große Ehre. Aber
warum fragen Sie nicht nach der Oper?
Das ist was anderes. Oper geht darauf an, was die Verhältnisse sein würden. Es ist nicht so wie im Symphonie, also Orchester.
Ich glaube, dass die Oper seit Wagner und Strauss ihren Höhepunkt bereits überschritten hat. Meinen Sie, dass die Opernkomposition noch irgendwelche Zukunft hat?
Moment, Herr Meter, das ist eine interessante Frage. Will jemand darauf antworten?
Es gibt da zurzeit doch ziemlich viele Opernkomponisten, zum Beispiel Boris Blacher hier in Berlin.
Und?
Und ich meine doch, dass die Opernkomposition noch Zukunft hat und auch noch lebt.
Gedanken dazu, bitte?
Ja. Müsste man erst mal fragen, ob Wagner und Strauss überhaupt noch richtige Oper ist? Ja. Denn es ist ja eigentlich, nach Wagner ist es ja eigentlich ein Musikdrama und ein Comedrama.
Herr Meter, bitte.
Man kann nicht einfach sagen, dass in 1923 ist die Oper aus. Das geht nicht. Vielleicht heute gibt es eine Lücke, zum Beispiel eine Zeitlücke, wo man weniger Opernkomponisten findet als in den letzten Jahrhunderten. Das ist auch der Fall, weil eben nach dem Krieg die Leute haben mehr also für Ensembles, für instrumentale Sachen geschrieben. Man findet heutzutage nicht die richtigen Librettisten und so. Und die Komponisten beschweren sich immer über das. Aber Penderecki zum Beispiel hat ein paar gute Opern geschrieben. Es geht auch an, welcher Komponist wirklich den dramatischen Sinn hat. Der Verdi, Wagner, Mozart und so weiter, Strauss haben diesen dramatischen Sinn gehabt und waren gute Sinfoniekomponisten auch. Diese Mischung ist heute, wir finden selten. Zum Beispiel Herr Stockhausen hat Henze hat diesen Sinn, zum Beispiel einen ganz klaren dramatischen Sinn. Penderecki schreibt jetzt eine neue Oper, die wird in Chicago uraufgeführt. Nono hat einen ganz bestimmten dramatischen Sinn, aber schreibt nicht sehr viel, weil so viel mit der Politik sich eingewickelt ist. Nicht? Und zum Beispiel, er hat an dieser Oper Intoleranza, das ist alles gegen den algerischen Aufstand und so. Das, wenn man das heute spielt, ist das ein bisschen passé, weil es so wegen einem Subject ist jetzt und nicht derartig, also musikalisch hoch ist. Aber ich finde, dass der Nono, wenn er mehr komponiert, Opern, wird er bestimmt etwas zu leisten bringen.
Was halten Sie eigentlich von Musicals, zum Beispiel My Fair Lady oder so? Sind Sie darin eine Fortentwicklung der Oper, oder?
Ja, die Musical kommt doch von der Zauberflöte her oder von Entführung, von Singspielen. Das ist doch klar. Ja, in der Zauberflöte ist auch Handlung und dann die Arie kommt, was mit der Handlung nichts zu tun hat. Die Musical ist doch ganz genau. Und die ersten Musicals in Amerika waren doch von den Wiener geschrieben. Der Drimmel oder wie heißt der? Frimmel.
Frimmel.
Frimmel und so, die waren doch alle wirklich zentraleuropäische Komponisten, die sind nach Hollywood und dann haben geschrieben. Und dann der Rodgers und Hammerstein ist dann entwickelt zu Bernstein und so. Das ist im Stil ganz genau.
Stimmt es nochmal zur Oper, dass das Opernpublikum vielleicht etwas konservativer ist als das Orchesterpublikum?
Wenn Sie jetzt sagen, in Amerika gehen Sie sehr viel, meinetwegen jetzt zu den Leuten hin, ja. Dass sie da ein viel breiteres Publikum erreichen als in der Oper. Das Publikum muss hier hinkommen. Sie können ja nicht die ganze Opernbühne da meinetwegen jetzt wegtransportieren.
Ja, in Amerika die moderne Oper geht überhaupt nicht. Also sehr, sehr wenig. Wozzeck war ein großer Erfolg einmal in Los Angeles. Aber da die Stadt in Amerika wenig oder nichts bezahlt, kann ein Operndirektor nicht das Risiko nehmen, einen Schostakowitsch-Oper aufzuführen und dann niemand kommt, weil der Minister gibt ihm nicht das Geld. Weil zum Beispiel hier kann man eine neue Oper von Britten oder sowas aufführen und wenn es kein Erfolg ist, ist es einfach kein Erfolg.
Auch Menotti nicht?
Ja, Menotti ist nicht sehr viel aufgeführt, aber zum Beispiel ich habe eine Uraufführung an der Met gemacht von Trauer soll Elektra tragen, nicht von einem Herrn Levi. Es war eine ganz schlechte Musik, aber sehr gut von Kakoyannis inszeniert, mit guten Sängern und so. Und das war ein dramatischer Erfolg, da hat kein Mensch die Musik angehört. Die Musik war so wie in einem Film. Nicht? Man hat es einfach gehört und nicht gehört. Und die Bühne war so packend, dass es war ein Erfolg. Aber auch das, nach zwei Saisons hat man das nicht mehr gemacht. Das in Europa ist viel mehr möglich mit der staatlichen Unterstützung. Obwohl in Wien, welche neue, moderne Oper werden in Wien gespielt? Kaum. Also die Lulu, ich glaube nicht, dass sie in Wien ist. Wozzeck ist Zeit, da. Böhm, das dirigiert hat und so.
Bitte.
Aber warum sind Sie denn eigentlich gerade denn in Amerika, wo Sie doch selber sagen, dass da die Verhältnisse viel schlechter sind als in Europa?
Habe ich nicht gesagt.
Sie haben gesagt, es ist viel schwieriger, irgendwie was Neues aufzuführen. Und
Oper,
so.
Ja. Aber ich mag ja nicht Oper in Amerika.
Naja, aber im Grunde genommen ist es doch Konzert ähnlich.
Nein. Konzert haben wir von seit 15 Jahren so alles entwickelt, dass wir heute in jedes Konzert ein modernes Stück spielen. Und die Leute schreiben immer irgendwelche Briefe. Ich habe zum Beispiel dieses Jahr das erste Aufführung in Amerika von der ersten Sinfonie von Penderecki. Da habe ich gehabt eine Schubert-Sinfonie auf Programm gedruckt. Schubert, Dvorak Violinkonzert und Penderecki. Da habe ich gedacht vor dem Konzert, dass in der Pause werden die meisten weggehen. Dann, ohne zu sagen, habe ich gewechselt, habe ich Schubert Penderecki gespielt. So habe ich alle drin gehabt. Da habe ich Briefe bekommen. Die Leute haben schon im Restaurant Reservationen gehabt nach der Pause. Schubert, Dvorak, sehr angenehm, dann weg. Jetzt sind sie geblieben für das Dvorak-Violinkonzert nachher.
Ja, bitte, wer?
Ja, Penderecki hat sich gefreut, er war dort und er hat ein volles Haus gehabt.
Also Sie sind ja offensichtlich ein vielbeschäftigter Mensch. Also Sie geben 80 Konzerte mit Ihrem Orchester pro Saison und machen viele Tourneen. Also ich meine, dass unter Ihrer Zeitknappheit doch die Musik etwas leiden müsste.
Manchmal leidet. Man kann nicht 80 Konzerte machen auf eine Höhe. Das ist unmöglich. Wenn man 80 Mal ein Stück im Theater spielt, dasselbe Stück, ist noch viel ärger, ich finde. Aber wir machen jede Woche ein anderes Programm in Los Angeles. Jede Woche. Und da muss man sich derartig zusammennehmen, dass man kann das nicht fallen lassen. Ab und zu ein Konzert in San Diego, vielleicht ist nicht auf die Höhe. Aber das ist nur menschlich. Zum Beispiel Ende dieser Saison in Los Angeles habe ich Fidelio Concertante gehabt, die siebte Maler. Diese moderne Stück mit den Mikrofonen, die Geige und so. Und dann Alpensinfonie von Strauss. Jede Woche war etwas Neues. Für mich und das Orchester. Wir haben das beides zum ersten Mal alles gemacht. Und da kann man das nicht fallen lassen. Da muss man sich so konzentrieren, dass es einfach gut wird.
Ja, ich meine, aber warum machen Sie denn das? Gestalten Sie dann jede Woche neue Programme? Da können Sie sich doch ein bisschen beschränken, also alle zwei Wochen oder so.
Jede Woche ist aber Konzert.
Ja,
wir haben so viele Abonnenten. Wir haben Konzerte. Donnerstag, Freitag und Sonntag. Drei Konzerte, jede Woche.
Und das Publikum ist so anspruchsvoll?
Ja, das ist immer ausverkauft. Also 95%. Und Samstag gehen wir irgendwo anders und spielen dasselbe. Also viermal in der Woche spielen wir Konzerte. Wir müssen das auch wegen der Einnahme, weil unser Orchester verliert pro Jahr $1 Million. Mit der Einnahme. Das heißt, viermal der Woche spielen wir für ungefähr 3000 Leute. Das ist natürlich sehr viel Geld. Aber trotzdem, die Musiker sind so hoch bezahlt bei uns, dass wir $1 Million Defizit haben. Ja.
Wie sieht das dann mit der musikalischen Weiterbildung bei Ihnen aus?
Das geht zusammen mit dem Orchester. Und da bin ich sehr froh. Mit beiden Orchestern, mit denen ich aufgewachsen bin, Los Angeles und seinerseits Montreal und jetzt Israel. Es ist nicht, dass ich als großer Experte da am Anfang gekommen bin. Wir haben das beide zusammen, die moderne Musik gelernt, die Mahler-Sinfonien gelernt, die Bruckner-Sachen, die Eroica zum Beispiel habe ich zum ersten Mal gemacht. Die haben natürlich 50 Mal vorher gespielt gehabt. Und das war mir sehr angenehm. In alle meine Positionen, dass ich das Orchester also und ich, wir sind zusammen entwickelt. Und natürlich, ich hoffe, das geht weiter. Tournees sind sehr gut fürs Orchester, weil da spielen wir jeden Tag in einem anderen Ort, wo es Festspiele, da müssen wir so viel, also einen Tag in Wien und einen Tag in London und dann, das hilft sehr viel. Wir kommen immer nach einer Tournee, das Orchester ist so viele Punkte besser geworden.
Ja, ich wollte auch noch fragen, wie Sie das eben aushalten alles. Also das war eine ziemlich große Belastung.
Das versteht niemand. Ich sage nichts ab. Also ich bin das meiste Nicht-Absager von meinen Kollegen.
Bitte.
Ja, wie sieht es in Ihrem Orchester aus, wenn sich ein junger Künstler bei Ihnen bewirbt? Welche Proben muss der machen? Muss der vom ganzen Orchester vorspielen? Entscheidet das ganze Orchester?
Nein.
Oder
nein, wie kommt Solisten entscheide ich.
Entscheiden Sie ganz allein? Nee, nicht Solisten, sondern...
wenn jemand Neues...
Mitglied, ja, daher habe ich ein Komitee vom Orchester. Eine Vorspielkomitee.
Und wie ist das zusammengesetzt? Halb junge Leute, halb ältere Leute?
Nein, das Orchester wählt sich selbst.
Ja.
Da ist ein Streicher, ein Holzbläser, ein Blech, ein Schlagzeuger und so. Und die helfen mir sehr. weil zum Beispiel besonders im Blech ist es in Amerika derartig entwickelt, dass wir haben voriges Jahr zum Beispiel für erste Posaune Vorspielen gehabt, da waren 60 Leute angemeldet. Und da höre ich doch nicht alle 60 an, ich habe doch anders zu tun. Dass dann die Committee hören alle und die wählen dann 10, wirklich, die gut sind und dann komme ich. Und dann, manchmal gibt es Meinungsverschiedenheiten auch zwischen uns, aber das letzte Wort habe ich.
Naja, wie ist denn das? Ist doch dieses Jahr das Jahr der Frau. Ja, kommt auch. Ich habe gehört, dass da keine Chancengleichheit besteht.
Wo?
Also, nein, Orchestern. Ich habe gehört, man ist stolz
nicht,
darauf.
Uns, ja. Ja,
man ist stolz darauf, wenn nur Männer im Orchester sind. Ist
ich habe
so?
15 Frauen im Orchester. Dabei, erste Flöte. Was?
Moment, bitte. Doch mal.
Was?
Wie viele Männer haben Sie?
Ungefähr 70. Nein, nein, mehr. 90. 90. Das geht. Ich sage nicht, dass es eine Limite ist. Und ich muss Ihnen eines sagen. Fast alle Vorspielen ist die Frau am besten. Diese 15 sind gekommen in den letzten Jahren, weil sie sich beworben haben, weil es ist, besteht überhaupt keine, wie sagt man das?
Unterschied.
Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und die sind sehr gut in den Committees. Die arbeiten fest, sehr,
engagiert.
Fleißig. Sehr fleißig. Meine erste Flötistin, also die erste Oboistin ist auch, erste Klarinette ist auch eine Frau. Und das ist in den großen amerikanischen Orchestern nicht. Boston hat Flöte, ist eine Frau. Sonst nicht.
Aber Sie wissen, die Berliner Philharmoniker sind frauenlos.
Wiener auch.
Wiener auch.
Eine Harfe.
Eine Harfe.
In Wien. In Wien.
In Berlin nicht.
Ja, eine andere Frage. Ist es schwerer, ein Solokonzert zu dirigieren als eine Sinfonie?
Was glauben
Sie
selbst? Also
ich glaube, ein Solokonzert, weil doch die Soloinstrumente so verschieden vom Orchester sind, allein von der Klangfülle her.
Wie machen Sie es mit den Solisten? Versuchen Sie, die in Ihrem Sinne irgendwie zu führen oder zu lenken? Oder lassen Sie den weitgehend freien Spielraum?
Gehört dazu.
Ja, ich meine, dass das ziemlich von dem Solisten selbst abhängt. Also entweder er stellt sich auch auf das Orchester ein oder eben Herr Meter muss mehr auf den Solisten eingehen.
Erstens einmal, ich werde Ihre Frage antworten. Ich versuche nicht, Solisten beeinflussen, wenn sie etwas ganz Verrücktes tun. Könnte ich etwas sprechen, aber ich glaube, ich bin genug beruflicher Musiker, dass wenn er auch eine persönliche Interpretation von das Brahms-Konzert hat, ich begleite ihn. Von Ihrer Frage, es ist für mich gar nicht schwer. Ich habe sehr gern begleiten. Und manchmal, die Solisten spielen so verrückt, dass es direkt eine Aufforderung ist, mit denen zusammen zu bleiben. Manchmal sind wir glücklich, wenn wir zusammen aufhören. Aber wir machen sehr viel mit Kollegen, die ich gut kenne, zum Beispiel wie Perlmann, der Geiger, Zuckermann, Barenboim, so. Wir spielen Konzerte ohne Probe jetzt. Die Orchester sind so, die kennen das Tschaikowski-Violinkonzert und der Brahms und so. Und wir gehen und wir musizieren. Und das ist gar nicht so schwer, wie man es glaubt. Man macht ganze Tristan hier ohne Probe. Warum nicht ein fünftes Konzert von Beethoven?
Wenn Sie aus dem Publikum oder von der Presse irgendwelche starke Kritik an Ihren Werken und an Ihren Aufführungen zu hören bekommen, richten Sie sich danach oder versuchen Sie, Ihren Geschmack dem Publikum irgendwie noch näher zu bringen?
Das sind zweierlei Fragen. Publikumskritiken bekommen wir manchmal in Briefe und so, und das nehme ich, also ich lese sie immer, wenn es etwas bedeutend ist, antworte ich. Meistens das Publikum schreibt immer, warum ich diese und moderne Musik gespielt habe und was hat das zu tun mit der Musik und ich habe keine Melodien gehört, so etwas. Das sind wir jetzt gewohnt, solche. Vom Zeitungen aus, ist das in Amerika eine direkte Katastrophe jetzt. Das ist nicht positiv von denen gemeint, das ist wirklich, also die besprechen das Werk überhaupt nicht und die gehen nicht in die Tiefe des Interpretation überhaupt. Die sprechen von der Parkanlage und die sprechen von die Programmheft und wie ich mich gebeugt habe und also es ist Es ist, man kann das gar nicht seriös nehmen.
Die Aufnahmen in Schallplattenstudios hätte ich ja noch angesprochen. Der Unterschied zwischen Konzerte und Schallplattenstudio, ob Sie da nicht etwa die Atmosphäre stört, dass da eben die lauter Kabel da rumliegen?
Ja, es stört sehr. Ich bin nicht ein Fanatiker von Plattenaufnahmen. Ich mache es, weil auch künstlerisch können wir bei manchen Werken auf die Platte viel mehr als in einem Konzert, besonders in Oper und so. Ich habe immer bei meinen Plattenaufnahmen Leute.
Publikum.
Publikum, bisschen. Wir nehmen auf immer in die Universität von Kalifornien. Und da auf dem Balkon habe ich immer Schüler, Studenten, die kommen. Und ich habe das gern in einem leeren, kalten Saal, das einfach wieder die siebte Beethoven so... ich finde es schwer, weil ich habe so gern vom Publikum. Manche, der Pianist Glenn Gould zum Beispiel, der hat das öffentliche Spielen ganz aufgegeben, weil er hat Publikum nicht gern. Und er macht nur Studio.
Mich interessiert nochmal genauer, dass Sie mir genauer erklären, warum Sie überhaupt Schallplatten machen. Machen Sie es, um damit Ihre Fans in aller Welt sich Ihre Platten mal vorspielen können oder um sich zu verewigen? Oder?
Auf jede Platte kann man wirklich machen, Sachen erzeugen vom Ton her, das manchmal im Konzert sehr schwer ist. Man kann wirklich sagen, also auf dieser Platte habe ich verwirklicht, was ich immer bei den Proben, bei den Konzerten will. Trotzdem, wie er sagt, in dem Konzert manchmal kommt es etwas, was auch ein paar Fehler gehabt hat, aber im Großen viel, viel schöner war. Aber ich muss Ihnen sagen, ohne Platten, heute sehr viele Länder, die Musikvideo überhaupt nicht ankommen. Platten sind für einen ganz großen Teil vom Publikum, vielleicht nicht in Berlin oder London oder in New York, aber in Australien, in Afrika, die leben von diesen Platten.
Ich finde, in den meisten Ländern der westlichen Welt ist die musikalische Vorbildung an den Schulen zu schlecht. Und es ist so eine Art Stiefkind der Kulturpolitik. Möchten Sie da nicht manchmal Einfluss nehmen drauf?
Ja, in Kalifornien ist das abwärts gegangen. Unser früherer Gouverneur Reagan hat die Musikbildung von der Schule abgesetzt. Hat ihm zu viel gekostet. Da haben wir alle geschrien, aber hat sich gar nicht genützt. Zum Beispiel der Rockefeller, wann er Gouverneur von New York war, hat er nicht einmal die Kultur unterstützt, weil es eine sehr kulturelle Familie ist. Von Museen und er hat zum Beispiel der Staat New York, Bundesstaat New York, gibt für die Kunst, für die also Metropolitan New York Philharmonic und so, 80 oder 90 Millionen Dollar im Jahr. Der Stadt Kalifornien gibt nichts, überhaupt nichts. Da müssen wir viel mehr an die Leute gehen und so. Und in der Schule auch. Wir machen unsere also Kinderkonzerte, das ist unser Anteil. Aber ich möchte auch etwas sagen, da was ich gegründet habe in Los Angeles, ist, dass jeder amerikanische Orchester soll sich schämen, dass so wenig schwarze Leute drin sind. Und wie ich gekommen bin, war auch nichts. Also Philadelphia, es ist nichts. Und ich habe jetzt gegründet ein Schulungsprogramm, wo unsere Orchestermitglieder freiwillig Schwarze und Mexikanisch, weil wir haben sehr viele Mexikaner in Los Angeles, und so Minorities, auch Japaner zum Beispiel. Seit 2 Jahren unterrichten wir. Und ich hoffe, dass in 5, 6 Jahren werden wir so viele Leute, auch beim Probespiel, es kommt fast kein schwarzer Mensch in ein Probespiel. Vielleicht glaubt er, dass wir werden ihn sowieso nicht nehmen, was gar nicht wahr ist. Aber das ist seine Impression. Was seine Impression ist, ist wichtig für ihn. Nicht wahr? Wir gehen auch in den Gefängnissen und wir spielen Konzerte außerhalb Los Angeles. Und ich habe vorigen Monat einen musikalischen Erlebnis gehabt, dass das ganze Orchester war hingerissen überhaupt. Wir sind in eine schwarze Kirche gegangen in Watts. Das ist der Bezirk in Los Angeles, wo die alle wohnen. Und wir haben Gospelmusik mit denen gespielt. Die haben gesungen, der Chor, also 300 Hausfrauen und Männer und so, haben gesungen, die lesen keine Musik und so, und die kennen aber ihr Lieder. Und ich habe einen schwarzen Jazzkomponisten gebeten, ob er nicht für Orchester das arrangiert. Und er hat das freiwillig gemacht und wir sind in der Kirche gegangen. Die ganze Kirche hat mitgesungen, der Chor, Ich meine, die waren so glücklich, dass unsere Gäste, dass wir sind in ihre Kirche gegangen und haben mit denen gesungen und gespielt und so. Und die waren alle sehr stolz und das macht wirklich sehr gute Beziehung. Und weil wir wollen natürlich auch, dass die uns in Konzerte kommen. Und die kommen jetzt langsam, weil die haben gedacht, dass unser Konzertsaal ist das eine weiße Schloss, nicht, dass die nicht eintreten können und so. Was gar nicht stimmt, aber solche Beziehungen existieren und wir meinen Pflicht als Musikdirektor ist das alles
zu fördern.
Ja, natürlich.
Meine Damen und Herren, die letzten Fragen. Wer möchte noch bitte?
Na, mich würde vielleicht noch interessieren, wie Sie Ihr Programm zusammenstellen. Denn ich habe gehört, es wäre ein besonders fantasievolles Programm. Und haben Sie da irgendwelche Richtlinien?
Manchmal habe ich ein Thema. Zum Beispiel, jetzt sind wir, dass wir in 5 Jahren alle Mahler-Sinfonien und alle Mozart-Sinfonien aufführen. So dass in jedes Jahr kommen so und 2 Mahler-Sinfonien und vielleicht 5 oder 6 Sinfonien von Mozart. Und dann zum Beispiel 76 ist das 200.
200 Jahre Amerika. Ja.
Da haben die 6 großen Orchestern jeweils einen Komponist von ihrem Bezirk beauftragt, ein Werk aufzuführen. Und wir sind alle einverstanden, dass jedes Orchester wird alle 6 Werke.
Das sind Auftragskompositionen.
Ja. Das wird nächstes Jahr so ein Thema sein.
Ja, bitte.
Kann das Orchester auch mitreden, wenn das Programm ausgesucht wird?
Nein, nicht sehr viel, aber manchmal, wenn sie zu Ratschläge haben und so.
Weigern sie sich auch manchmal?
Nein.
Was zu spielen?
Orchester?
Ja.
Nein. Das tun sie nur in Wien. In Wien haben sie einmal geweigert, vor 10 Jahren mit mir, die 5 Stücke von Schönberg zu spielen. Dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich das Konzert nicht. Dann haben sie doch gespielt. Aber das in Amerika ist das nicht so. Die nehmen das gar nicht so auf.
Bitte.
Was halten Sie vom Auswendigdirigieren?
Die Damen und Herren haben Sie ja neulich gesehen, da haben Sie ja alles auswendig dirigiert. Nicht?
Also meiner Meinung nach birgt es ziemliche Gefahren, dass man nämlich vielleicht Sachen falsch interpretiert, aus der Erinnerung heraus, weil man es irgendwie falsch in Erinnerung hat.
Ja, passiert das.
Dass einem Fehler unterlaufen
kann. Ich bin glücklicher ohne Partitur. Ich habe mehr Kontrolle und ich kenne auch das Werk.
Ja, da muss man aber sehr sicher sein.
Ich weiß von sehr vielen Kollegen, die nicht auswendig dirigieren, die das Werk nicht so genau kennen. Aber zum Beispiel, es waren Dirigenten wie Barbirolli zum Beispiel, die immer mit Noten dirigiert haben, die ganz großartige Dirigenten waren. Also es ist eigentlich dort keine Regel.
Also von
das
Fall zu Fall
nicht,
verschieden.
Das soll nicht ein Punkt sein, wo man einen Dirigenten beurteilt.
Deutschlandradio Kultur aus den Archiven. Sie hörten ein Schulklassengespräch mit dem Dirigenten Zubin Mehta, der gestern 80 Jahre alt wurde. Die Fragen der vom RIAS erstmals am 16.09.1975 ausgestrahlten Sendung stellten Schüler der Erich-Höppner-Oberschule in Berlin. Die Gesprächsleitung hatte Rudolf Ossowski. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Musik